Du hörst Wohnsinn und Raumglück,
dein Podcast für Wohn- und Architekturpsychologie.
Wir machen in diesem Podcast diese Thematik bekannt
und wir laden euch ein zu Gesprächen mit interessanten Gästen.
Wir, das sind Martina aus Wien und ich bin Erika aus Hamburg.
Wir freuen uns, dass du heute dabei bist.
Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, willkommen heute in unserer 100. Folge im Podcast Wohnsinn und Raumglück. Ich grüße dich ganz herzlich hier aus Hamburg und dich auch, Martina, in Wien.
Hallihallo, liebe Erika, und hallo an alle, die uns zuhören.
Wir feiern heute, wir haben Geburtstag, wir senden nämlich heute die 100. Folge. Das heißt, wir haben am 15. Juli 2021 mit unserer ersten Folge begonnen. Ich grüße jetzt auch mal ganz herzlich Claudia, Katrin, Bettina oder wie hießen noch mal unsere Avatare, Martina, die wir uns damals vorgestellt hatten, als wir mit Wohnsinn und Raumglück angefangen haben.
Ja, wir hatten uns viel überlegt. Ich freue mich, dass du heute mit mir gemeinsam das noch immer machst und wir wirklich ins 5. Jahr starten, liebe Erika. Ich bin echt stolz auf uns. Wer hätte das gedacht?
Genau.
Und was mich sehr, sehr freut, ist, dass wir ganz treue Zuhörer und Zuhörerinnen haben und auch immer wieder neue dazu bekommen.
Genau, wir wachsen kontinuierlich und man sieht eben immer wieder, wie groß dieses Thema ist, mit dem wir uns befassen. Denn eigentlich betrifft es wirklich ja jeden, denn wir alle wohnen und wir alle erleben unseren Kiez oder unser Grätzel, unsere Umgebung und unsere Räume, in denen wir uns aufhalten.
Ja, im Sommer vielleicht ein bisschen mehr draußen, aber der räumliche Kontext, der umgibt uns andauernd und deswegen ist es einfach essentiell, dass man ein bisschen das Augenmerk darauf legt.
Wir haben es schon oft gesagt, zu 90% verbringen wir unsere Lebenszeit innerhalb von Räumen und nur 10% außerhalb. Wir wollen natürlich heute ein bisschen über uns sprechen und ein bisschen über diesen Podcast. Wir sind sehr stolz, dass wir inzwischen die 5-stellige Anzahl von Followern erreicht haben. Und man hört uns inzwischen über ganz viele Podcast-Kanäle, also am häufigsten über Apple oder über Spotify, aber auch noch über 45 weitere Kanäle. Das fand ich sehr interessant.
Super, Erika. Was mir auch immer gefällt, wenn du mir so diese ganzen Statistiken vorliest vom Podcast und man glaubt es nicht, ja, aber wir werden doch tatsächlich in 70 Ländern gehört. Die meisten sind im Dachraum, also Deutschland, Österreich und Schweiz, aber auch in den USA, gefolgt von den Niederlanden, Spanien, China, Indien, Italien und Schweden. Dabei muss man aber jetzt sagen, nicht, unser Podcast ist rein nur deutschsprachig, ja. Das heißt, ja, also. Irgendwie, entweder haben Sie tolle Übersetzungsprogramme oder ihr hört uns wirklich auch in China, liebe Grüße übrigens, und in Spanien und liebe Grüße nach Indien. Wir freuen uns wirklich, dass ihr mit uns verbunden seid.
Ja, ich finde es auch ganz, ganz großartig und sende auch einen Gruß in all diese Länder. Ganz herrlich, dass ihr uns zuhört. Ja, unsere Folge 1, Jeder Raum wirkt, und die Folge 2, Von der Forschung in die Praxis, stehen unangefochten auf Platz 1 in dieser Statistik und auf Platz 2. Und dann folgt schon auch recht bald dieses Interview mit Hadi Teherani, das wir führen konnten. Alle unsere Folgen werden durchweg gut gehört und insgesamt wird selbst eine wenig attraktive Folge, würde ich sie mal nennen, wenigstens 100 Mal runtergeladen.
Also, ja, haben wir das überhaupt? Wir haben doch keine unattraktiven Folgen.
Nein, haben wir nicht. Aber es gibt ja welche, die vielleicht weniger ansprechend sind oder als andere. Aber Jeder Raum wirkt und Von der Forschung in die Praxis, das sind sozusagen die meistgehörten. Das sind ja eben auch die ältesten, die erste und die zweite Folge. Und ich freue mich einfach auch schon auf unsere nächsten Folgen, weil auch da haben wir schon wieder spannende Themen auf der Agenda.
Ja, die Themen gehen nicht aus, weil Räume begleiten uns, ob im Büro, bei der Arbeit oder wo du jetzt gerade eben bist, in städtischen Räumen, in Nachbarschaften und so weiter. Also die Wohn- und Architekturpsychologie streift ja wirklich alle Räume. Und deswegen machen wir ja auch diesen Podcast, um das noch einmal loszuwerden. Erika, wir sind ja angetreten, dass man dieses Know-how der Wohn- und Architekturpsychologie ein bisschen in die Breite streut, dass man sehen kann auch, was kann ich denn selber dazu beitragen, dass die Räume für mich gut sind. Also wie kann ich mich selbst wehren gegen nicht gelungene Architektur zum Beispiel, ja?
Ja.
Und wie bringe ich das Thema unter so, dass es mir einfach auch gut tut?
Genau. Und das machen wir heute mal etwas genauer. Wir wollen nämlich mal ein bisschen persönlicher werden, weil wir sind hier nämlich ja nicht nur die Moderatorinnen in diesem Podcast, sondern wir sind ja auch Expertinnen für die Wohn- und Architekturpsychologie. Wir wollen heute mal ein bisschen persönlich werden. Martina,
Ja.
ich würde gerne mal fragen, so was für ein Wohntyp du bist. Und damit du weißt, was ich meine, werde ich mal vorlegen. Ja,
Das ist gut.
genau. Also, bei mir ist es so, ich habe eine kleine Wohnung, die ich bewohne, mit 2 Zimmern. Und die muss ich irgendwie optimal nutzen. Das heißt, ich habe einige Zonierungen hier eingebracht und untergebracht. Das heißt also, meine Küche und mein Wohnzimmer, mein Esstisch ist auch gleichzeitig mein Arbeitsplatz und das wird schön zoniert, auch mein Rückzugsort. Ich mag es gerne klar und übersichtlich. Und nochmal zum Verständnis, wenn ich morgens hier anfange, meinen Arbeitstag zu haben, dann habe ich vorher alles, was mich sozusagen stört, was an Haushalt da ist oder so, habe ich alles irgendwie weggepackt. Und ich kann mich sozusagen voll und ganz auf meine Arbeit konzentrieren. Das mag ich einfach gern. Mich würde es huschig machen, wenn ich sehe, da ist ein Riesenabwasch zu machen. Das würde mich einfach nervös machen. Ich brauche eine klare Umgebung, damit ich dann konzentriert an dem arbeiten kann, was ich mache. Nicht nur für die Arbeit an sich, sondern es geht auch darum, wenn ich zu Hause bin und vielleicht zum Beispiel Marmelade koche oder Brot backe. Selbst dann packe ich alles weg und bin dann nur an diesem Thema drin. Das finde ich ganz herrlich. Dann arbeite ich einfach fokussiert an dem, was gerade dran ist. Das gefällt mir gut. Und wie ist es bei dir?
Ja, spannend, Erika, wenn du so erzählst von deiner Zuhause. Ich zoome mich mal ein bisschen raus, weil wenn ich das tue, dann fällt mir schon auf, dass mir die Umgebung als erstes mal wichtig war. Also ich könnte eine super tolle, wahnsinnig schicke Penthouse-Wohnung mit allem Klimbim bekommen, aber wenn sie nicht am richtigen Ort ist, dann wäre es nichts für mich. Da würde ich auch sagen, na, lieber was Kleineres, aber es ist in einer Umgebung, die mir gefällt. Ich brauche diesen Zugang zur Natur. Also ich halte es nicht aus, wenn ich wirklich mitten in der Stadt irgendwo bin. Das bin ich nicht, ja. Ich bin also nicht so ein Stadtmensch. Ich bin aufgewachsen in und mit Grün und das brauche ich. Warum bist du eigentlich in Wien? Im Vorfeld hattest du mich das gefragt. Naja, weil ich nicht in Kopenhagen bin, ne?
Ja, wärst du sonst in Kopenhagen?
Wien wird ja jährlich ausgezeichnet zu einer der lebenswertesten oder zur lebenswertesten Stadt. Und es hat auch wirklich mit dieser grünen Umgebung zu tun. Also für mich auf jeden Fall. Ja, das ist einer dieser Pluspunkte in Wien, dass du wahnsinnig schnell in tiefer Natur bist, so dass du eigentlich von der Stadt nur noch sehr, sehr wenig spürst.
Ja, schön. Ich würde trotzdem noch mal fragen, also auch auf dein Zuhause bezogen. Gibt
Ja.
es etwas, wo du eine Zone eingerichtet hast?
Bei mir war es ja so, ich habe wirklich schon weit über 20 Wohnsitze gehabt, so muss ich sagen, nicht? Ich bin schon in sehr viel unterschiedlichen räumlichen Strukturen gewesen und habe dort gelebt und in jeder habe ich es mir so gemacht, wie ich mich eben darin wohlfühle und so, dass es zu meinen Bedürfnissen passt. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass ich unter Anführungszeichen einen Reserveraum habe. Und da war immer so ein bisschen die Frage, was passiert da drinnen? Das ist einer, der wird immer für Unterschiedliches genutzt und jetzt ist es der Fitnessraum. Und es ist eigentlich so ein Rückzugsort für sportliche Tätigkeiten, sage ich einmal.
Ja, gut. Okay. Also ich habe hier auch tatsächlich sehr viel Grün und dieses Grün ist also sowas von dominant, wenn man in die Räume reinkommt. Und das, obwohl ich mitten in der Stadt lebe. Aber ich kann das gut verstehen. Und ich mag natürlich auch Wien, aber ich finde auch Hamburg einfach eine wunderbare Stadt. Mit dieser frischen Luft und mit dem vielen Wasser und dem vielen Grün. Ich bin auch eine Hamburgerin. Ich fühle auch diese Stadt so, weißt du?
Ja.
Gut, aber du hast jetzt gerade gesagt, irgendwie du hast so einen Reserveraum und der wird so für Fitness genutzt. Nutzt du den dann auch mal, wenn du dich zurückziehst oder hast du da einen anderen Ort?
Eher im Garten in der Zeit dann, wenn es so schön ist. Ja, da gibt es ja so, sei das jetzt Hängematte oder sei das die Liege irgendwo oder sei das Hollywood-Schaukel unter einem schönen Baum, weil der Rückzug für mich schon auch sehr viel mit dieser Naturverbundenheit zu tun hat. Erika, weißt du, ich habe auch über das nachgedacht, was das macht, wenn man sehr viel zu Hause arbeitet. Und
Ja.
das ist ja bei mir der Fall, weil ich habe meinen Büroraum auch hier, nicht nur, aber auch hier und auch jetzt. Übrigens spreche ich von meinem Büro in meinem Zuhause. Und da ist es natürlich so, dass man wie soll ich sagen, da sieht man schon oft dann einfach auch die Arbeit. Ja, da habe ich Gott sei Dank eben die Tür, die kann ich zumachen und dann sehe ich die nicht mehr. Aber es ist ja dann trotzdem das Zuhause auch als Mutter, sage ich mal, auch ein Ort, wo man immer was zu tun hat. Ja, und
Ganz
deswegen
klar.
bedeutet für mich Rückzug auch wirklich mal einen schönen Spaziergang oder so. Also es muss jetzt gar nicht unbedingt daheim sein, ich muss jetzt eine Tür zumachen und gehe ins Schlafzimmer oder was weiß ich was, sondern einfach mal eine Zeit für sich zu haben und einmal durchzuatmen und dann auf andere Gedanken zu kommen. Also das ist eigentlich so der Rückzug, der mir am meisten Freude bereitet, sagen wir so.
Weißt du, was mir
Ist
auch
jetzt
hilft?
nicht das, was du hören willst, gell?
Nein, 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 gar nicht. Mir fällt auf, dass du sehr temperamentvoll berichtet hast. Eben, wir sehen uns ja, ne? Über
Ja.
Video, per Video sehen wir uns und du hast sehr temperamentvoll eben geantwortet. Das finde ich auch sehr, sehr spannend und sagt ja auch irgendwas. Ich möchte trotzdem noch mal nachfragen, liebe Martina. Wenn, also auch als wohnpsychologische Expertin, wenn du jetzt im Winter und du es ist draußen wirklich kalt und nass und ungemütlich und du
Ja.
hast sozusagen einen Stress jetzt, weil irgendetwas nicht funktioniert und du bist alleine zu Hause, was machst du dann?
Im Winter ist das natürlich eine ganz andere Situation. Und da sieht auch mein Zuhause anders aus als im Sommer. Also ich bin schon wenn man so ein Wohntyp sagt, der da sehr flexibel ist und der auch das Wohnen anpasst an die Jahreszeit. Das
Ah ja.
heißt, im Winter sieht mein Wohnbereich anders aus als im Sommer. Und viele, die mich besuchen, sagen, was, du hast schon wieder umgestellt? Ja. Und auch die Farben ändern sich, weil ich finde, dass man ein Verlangen nach anderen Farben hat, nach anderen Materialien, Haptiken und Oberflächen im Sommer wie im Winter. Ja. Ich habe so einen offenen Kamin hier. Und wenn es wirklich so ist, wie du gerade geschildert hast, dann heize ich den ein und mache mir eine gute Tasse Tee und schlonze mich aufs Sofa und da fühle ich mich dann auch richtig wohl,
Genau
ja.
das wollte ich hören.
Ja.
Das wollte ich hören. Und das ist ja schon der Rückzugsort. Ich sage mal, klar, im Sommer oder wenn es das Klima hergibt, dann geht man nach draußen. Das geht mir auch so. Aber ich sage mal, wenn ich zu Hause bin, habe ich so meinen Ort. Und bei mir ist es halt eben auch nur, wir haben schon mal darüber gesprochen, es ist tatsächlich nur dieser Korbstuhl, der hier mittendrin steht. Und da setze ich mich hin, wenn ich telefoniere, wenn ich mal was lese, wenn ich auf dem Smartphone was nachschaue und so. Dann bin ich dort und das ist mein Platz dann.
Ja, ich kann mich erinnern, in einer früheren Folge hatten wir über das Zuhausegefühl gesprochen und da hast du mal so was Lustiges gesagt, wie das ist der Ort, wo man den Bauch nicht einziehen muss.
Genau.
Und es ist auch wirklich so, dass ich finde, zu Hause, nach Hause kommen ist auch etwas, wenn du die Tür aufmachst, dann ist irgendwie, dann passiert es schon. Also bei mir
Genau.
passiert es schon in dem Moment, ja. Das ist, merkt man einfach. Ha, ja, es ist einfach schön, ist ein schönes Gefühl, zu Hause zu
Ja,
sein.
ja. Ja, Mensch, schön. Und
Na
du,
bitte.
Martina, als wir
Ja.
angefangen haben, ne, wir haben ja unsere Website dann auch irgendwie aufgebaut und da haben wir beide unser Credo angegeben. Du hast gesagt, Architektur und Raumgestaltung mit Schwerpunkt Mensch, das sei dein Credo. Ich habe gesagt, eine gute Atmosphäre zu schaffen, muss nicht teuer sein. Fantasie, und ich würde es jetzt ergänzen, Kreativität hilft. Stimmt das noch so?
Das stimmt so. Also wenn ich Pläne mache für Kunden, dann geht es mir schon darum, deren individuelle Bedürfnisse rauszufinden und dass maßgeschneidert sie das bekommen, was ihnen gut tut. Nicht, was trendig ist, nicht, was angesagt ist, nicht, was man haben muss oder sowas, sondern da geht es um ihre Vorlieben, jetzt bei Privatkunden natürlich, ne?
Ja. Und bei mir stimmt es auch tatsächlich noch, weil dieses eine gute Atmosphäre zu schaffen, ist mir immer schon wichtig gewesen und ist es mir immer noch. Also ich gehe zum Beispiel heute Abend zu einem Treffen, wo viele Leute sind, die ich schon lange kenne und ich überlege dann, wir gehen gemeinsam essen und ich überlege, ob ich denen irgendwie eine besondere Serviette oder vielleicht ein Blümchen mitbringe oder irgendwie was und das so auf die Teller lege, damit sie einfach auch das Gefühl haben, ich bin willkommen, ja, das ist mir irgendwie wichtig. Und das hast du ja wahrscheinlich auch gemerkt, als wir jetzt vor kurzem unsere Tagung hatten.
Ja.
Mir sehr daran liegt, dass alle irgendwie sich willkommen geheißen und sich wohlfühlen sollen. Und jeder ist, wie sie oder er ist. Das ist mir einfach wirklich unheimlich wichtig. Das ist auch ja eine Situation, die ich vorhin geschildert habe, indem ich sage, ich räume hier einfach alles weg, damit ich klar bin im Kopf. Das, was du sagst, man hat ja immer irgendwie was zu tun im Haushalt oder an Arbeit. Ich räume dann das eine wirklich weg, dann ist es nicht mehr zu sehen. Und hilft mir auch, in dieser Atmosphäre zu sein. Und ich überdies kann für mich sagen, dass ich dann auch kreativer werde.
Ich glaube, jeder hat so eine persönliche Struktur, die er braucht, um diesen kreativen Prozess da anzuleiern. Ich finde es unkreativ, wenn das zu stylisch ist und zu aufgeräumt. Für mich funktioniert das nicht. Das kann schon einmal so ein bisschen chaotisch sein, aber solange ich meine Struktur da finde, ist das okay. Ist aber nicht unordentlich deswegen, sondern es ist halt vielleicht einfach nicht so wie im Magazin. Aber ich finde, das ist es auch nicht, wenn man wirklich seins lebt, sage ich jetzt mal.
Also nicht hier irgendwie in einem Möbelkatalog oder so zu leben zu wollen. Das nicht, aber ich glaube schon, also mir ist wichtig, eine gewisse Klarheit in meiner Umgebung zu haben, wenn ich irgendwie was tue, an dem ich dann fokussiert arbeite.
Erika, weil du sagst, fokussiert arbeiten. Reden wir mal über diese architekturpsychologischen Grundrissanalysen, die wir ja anbieten. Du bietest das an, ich biete das an. Und kannst du vielleicht sogar mal von einem Beispiel erzählen, wo du so eine Analyse gemacht hast und was derjenige dabei gewonnen hat?
Ja, das kann ich sehr gerne machen. Ich bin einmal angefragt worden von einem jungen Ehepaar oder eine junge Familie mit zwei kleineren Kindern, die die Absicht hatten, ein Haus zu bauen. Und dieses Haus war ein Typenhaus. Irgendwie alles geregelt, alle Wände standen und so, das war schon klar. Und die haben mich tatsächlich angefragt, weil sie den Podcast gehört haben und waren dann irgendwie am Telefon ganz erstaunt, meine Stimme dann am Telefon zu hören. Das war ganz nett. Wir haben uns dann getroffen, haben uns zusammengesetzt. Natürlich wussten sie auch nicht so genau, was erwartet sie eigentlich. Und habe dann diese Pläne mit nach Hause genommen und Fotos auch von diesem Haus und habe das eben nach den Wohn- und architekturpsychologischen Faktoren mir einmal angeschaut. Ich habe angefangen mit der Lage des Hauses. Wo soll das Haus stehen? Gibt es dort etwas zu berücksichtigen, wie zum Beispiel Fluglärm oder was weiß ich, eine nahegelegene Tankstelle, die möglicherweise Lärm oder Gerüche verursacht? So, und dann bin ich also so Stück für Stück weiter vorgegangen, habe ihnen dann Tipps gegeben und habe das in einer Präsentation gemacht. Und mir fällt dazu noch ein, dass mir aufgefallen war, dass zum Beispiel im Hauseingang, dass die Treppe nach oben direkt neben der Tür angesetzt hat. Nun war das ein relativ kleiner Flur und das ist eine vierköpfige Familie mit Kindern, die sozusagen 5 und 7 waren. Ich habe mir also vorgestellt, wenn die nach Hause kommen oder das Haus verlassen, wie soll das gehen zu viert?
Ja, wenn sie alle gleichzeitig kommen, also kann nur einer nach dem anderen dann, ne?
So ist es. Oder wenn Gäste kommen, ja, und da steht jemand mit einem Kuchentablett vor der Tür und sagt irgendwie, ich möchte rein. Weil diese Tür nahm schon so viel Platz weg und die Bewohner hätten in dem Fall wirklich 1 Meter zurücktreten müssen, die Tür öffnen und dann hätte der Besucher wirklich die erste Treppe auf der Stufe betreten müssen, um irgendwie überhaupt reinzukommen. Und darum hatte ich eben vorgeschlagen, sprech doch noch mal mit dem Treppenbauer und setz diese Treppe ein bisschen später an, dass da ein bisschen mehr Ausweichmöglichkeit ist, um eben vernünftig
Ja.
ins Haus rein oder rauszukommen.
Es ist natürlich so im Gesamtkontext eines dieser Themen, das kann ich gut nachvollziehen, wo man genau darauf achten sollte. Wo bringt man auch diese Sachen unter? Also Stauraum, von dem du da sprichst, nicht? Gerade im Eingangsbereich, Treppe, ist die zum Beispiel nutzbar darunter?
Die hatte ja schon den Meter Breite und darunter natürlich Stauraum. Aber du konntest da ja gar nicht hingelangen, weil sozusagen dann hätte man auf die Treppe steigen müssen. So. Also
Okay.
das mal als Beispiel. Was fällt mir noch ein? Es gab da eben auch den Aspekt Sichtachse. Also irgendwie einen Raum zu betreten und eben die Möglichkeit haben, ungestört nach draußen schauen zu können. Das war auch da nicht so gegeben. Da war sozusagen eine Barriere, ein Bartresen irgendwie geplant. Das haben sie dann wirklich auch gelassen und waren wirklich auch ganz glücklich darüber. Aber also das sind so die kleinen Momente, da gibt es sehr viel. Auch wie sie sich überlegt hatten, wo sollen die Kinderzimmer sein? Die Eltern hatten sich dann den schönsten Raum mit Blick in den Garten ausgesucht für ein Arbeitszimmer. Also
Oha.
ich finde, da kann man auch noch mal drüber nachdenken, ob man da nicht ja vielleicht auch ein Kinderzimmer hätte unterbringen können und so. Also das sind so die Dinge, die da eine Rolle gespielt haben. Ich habe dann auch gesehen, sie hatten einen Carport, das war direkt neben dem Haus. Gab es so einen Versorgungsraum und da habe ich dann noch eine Tür vorgeschlagen, so dass man da irgendwie vom Carport, also vom Auto, wenn man da jetzt irgendwie Besorgungen zu machen hat, direkt in das Haus hineingehen kann. ohne jetzt erst das Auto zu beladen, um das Haus herumgehen muss, zur Hauseingangstür mit diesem eben bedenklichen Eingang,
Ja.
dann in den Haushaltsraum da zu kommen. Also solche Dinge, die spielten da schon eine Rolle. Natürlich bleiben die Lebensphasen so ja nicht. Die Kinder werden größer, irgendwann sind sie vielleicht nur noch zu zweit da in dem Haus. Das kann alles passieren. Aber die nächsten 10 oder 15 Jahre waren sozusagen vorprogrammiert, dass sie hier jetzt wohnen würden, ja, und dann eben mit Heranwachsenden.
Ja, ich merke schon, dass ich sehr oft mit Menschen über dieses Thema spreche, die davon ausgehen, dass der Architekt automatisch derjenige ist, der dir auf diese Sachen aufpasst. Und ich muss aber sagen, dass das nicht immer der Fall ist. Ich habe halt die Erfahrung gemacht, Erika, ich bin ja selber Architektin und ich habe schon noch meinen Blick auf die Dinge und besonders auch auf Grundrisse verbessern können durch dieses Know-how aus der Wohn- und Architekturpsychologie. Und es geht einfach um das Emotionale und das Atmosphärische in diesen Räumen. Es geht um die individuellen Bedürfnisse und es geht um dieses Verbesserungspotenzial. Das kann man alles erheben, indem man diese Grundrisse analysiert nach diesen humanen Kriterien. Und ich würde ganz gerne jetzt noch eins dranhängen, Erika, weil wir immer darüber sprechen und davon ausgehen, dass das vielleicht den Zuhörern und Zuhörerinnen eh klar ist, was das sein soll, ja. Aber wenn man von diesen humanen Kriterien spricht, dann würde ich jetzt ganz gerne mal sagen, es geht dabei auch um Gesundheit und um Behaglichkeit. Es geht auch darum, wie unterstützt mich die Wohnung und diese Umgebung in meinen physiologischen Prozessen? Also kann ich tatsächlich, wenn ich nach Hause komme, abschalten, Stress reduzieren und mich wirklich gut fühlen? Und es geht um Raum und Verhalten, ja, weil jede räumliche Struktur impliziert ein bestimmtes Verhalten. Und wenn man das weiß, dann ist das ein enormer Mehrwert für diese Grundrisse. Also wenn man sich jetzt wirklich überlegt, ich baue ein Haus oder ich kaufe eine Wohnung. Oder ich möchte die Wohnung umbauen. Dann muss ich mir diese Fragen stellen, die wir unseren Kunden stellen, damit ich dann das Ergebnis habe, dass er auch rechtfertigt, dass ich so viel Geld dafür ausgebe.
Martina, du arbeitest als Architektin. Kannst du denn deine Expertise als Wohn- und Architekturpsychologische Beraterin subtil mit einfließen lassen oder bietest du sie extra an? Wie läuft das ab bei dir?
Schöne Frage, Erika. Wenn man das gelernt hat, dann geht es auch nicht, dass du das nicht machst. Aber was ganz wichtig ist für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, das geht separat. Also natürlich ist es auch eine separate Leistung, eine Grundrissanalyse zu machen. Das ist unabhängig von wem, wer das geplant hat. Ja? Wenn man bereits in einem Objekt wohnt und man möchte sich das mal anschauen oder wenn man ein Geschäft betreibt, ja, und man sagt, habe ich das eigentlich so räumlich strukturiert und passt das alles so, dass das Outcome das Beste ist? Oder wenn man ein Haus plant und man hat einen Entwurf und man ist sich nicht sicher, ja, man bekommt einfach durch diese architekturpsychologische Analyse eine unabhängige Einschätzung, was ich finde, ist ganz wichtig. Man kriegt Architektur mit Fokus auf den Menschen. Man unterstützt den Kunden bei wichtigen Entscheidungen. Und ich habe dann einfach als Kunde eine Sicherheit vor der Planungs- oder vor der Kaufentscheidung. Und das macht schon einen essentiellen Unterschied.
Ja,
Ja.
gut.
Und wenn man bereits in einem Objekt lebt, ja, und man sagt, na ja, jetzt steht ja eh das Haus schon, jetzt kann man nichts mehr machen, das stimmt so nicht, weil diese Situation kennen ja auch viele. Du kaufst eine Wohnung oder du mietest eine Wohnung und du lebst in deinen vier Wänden und du möchtest jetzt was ändern, weil du dich aus irgendeinem Grund dort nicht gut fühlst oder weil es Konflikte gibt oder andere Probleme oder Lärm oder was weiß ich, ja.
Okay, ja, super. Vielen Dank nochmal für diese Antwort.
Das ist ja auch, was du anbietest. Oft von Objekten, die schon gebaut sind, aber
Natürlich.
manchmal eben auch von welchen, die gerade in Planung sind.
Naja, ganz genau. Und das mache ich wirklich sehr, sehr gerne. Und ich freue mich dann immer, wenn ich sozusagen in einer Beratung bin oder in einer Begleitung bin und ich dann also merke irgendwie, ha, man merkt richtig, wie sozusagen die Dominosteine fallen. Dann macht man dies noch und das noch und dann kommen eben Kunden und Kundinnen auch auf eigene Gedanken und sagen, ach, irgendwie jetzt richtig schön und kriegen dann so den Spirit, da weiterzumachen. Und das finde ich irgendwie immer ganz, ganz großartig. Ich kann nur sagen, hurra, hurra, herzlichen Glückwunsch an dich, meine liebe Co-Moderatorin, dass wir das schon so lange machen und irgendwie immer noch hier mit Leidenschaft dabei sind. Ich finde es wirklich großartig, freue mich auf ein weiteres Jahr und kündige jetzt an, dass wir eine Sommerpause einlegen werden, dass wir also erst Anfang August wieder zu hören sind, auch mit interessanten Folgen, die wir jetzt schon in der Planung haben. Ich sage aus Hamburg Tschüss, danke fürs Zuhören, danke für eure Begleitung und für die reichen und reichhaltigen und wertvollen Kommentare, die wir auch immer mal wieder bekommen. Danke, Tschüss aus Hamburg.
Herzlichen Dank an euch, die ihr uns zuhört, so treu und fleißig. Und wir freuen uns auf weitere 100 Episoden, liebe Erika,
Genau.
mit vielen Followern. Baba aus Wien und bis zum nächsten Mal.
Wohnsinn und Raumglück. Wir danken dir fürs Zuhören und hoffen, es war etwas Interessantes für dich dabei. Hast du Fragen zum Thema? Dann besuch uns bitte auf unserer Website wohnsinn-und-raumglück.com. Dort kannst du gerne einen Kommentar hinterlassen und findest immer aktuelle Infos und weiterführende Links zum Thema. Wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dahin grüßen euch Erika aus Hamburg. Tschüss
und Martina aus Wien. Tschüss und Baba.